Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, verehrte Zuhörer, im Samyutta Nikaya 12,60 heißt es: Wer Anando bei den für das Anhaften in Betrachtung kommenden Dingen immer nur die Annehmlichkeit erspäht, die sie verheißen, in dem wächst der dürstende Wille an. Als Folge dieses Durstes erfolgt das Ergreifen, das Anhaften, infolge des Ergreifens das Werden. In dem Anando, der bei den für das Anhaften in Betracht kommenden Dingen immer nur das Elend erspäht, das sie im Gefolge haben, schwindet der dürstende Wille hinweg. Infolge der Aufhebung des Durstes hört das Ergreifen auf. Infolge der Aufhebung des Ergreifens das Werden. Das mag nun scheinen, als wäre die eine Art, die Dinge zu betrachten, die des positiv eingestellten und klugen Menschen, der aus allem das Beste macht, die andere aber, die des negativ eingestellten Menschen, der alle guten Gelegenheiten versäumt. So könnte Oberflächlichkeit diese zwei grundverschiedenen Einstellungen charakterisieren. Aus ihrer Sicht muss das ja auch so sein, sind wir ja doch alle Wesen, die Wohlsein begehren und Wehe verabscheuen, so dass die zweite Art nur zu beklagenswerten Versäumnissen werden müsste, nämlich überall nur das Elend zu erspähen. Wessen Denken in diese Beurteilung eingerastet ist, den wird man schwer von dieser Ansicht wegbringen können, dass es doch eben besser sei, überall die Annehmlichkeit zu erspähen. Es gibt aber den anderen, der tiefer sieht und darum im wirklichen Sinne erfahrener ist. Er weiß davon, wie schnell sich ein erwünschter Zustand in einen unerwünschten verwandeln kann. Er weiß auch von der Unruhe einer Lebensweise, in der man, hat man das eine, es gleich auch doch in besserer Qualität und mehr davon haben möchte und in der steten Rastlosigkeit nicht mehr dazu kommt, einmal wirklich aufzuatmen. Darüber hinaus hat er Augenblicke, in denen er merkt, dass ihm aus dem eigenen Innern heraus ein ganz anderes Glück verbirgt ist. Das sich deutlicher zu machen, wird ihm ein Anliegen. Es kann nur im Loslassen vom Störenden erfahren werden. Es muss Stille eintreten, um die Dinge der Wirklichkeit gemäß zu sehen, um die Dinge der Wirklichkeit gemäß überhaupt sehen zu können. Wann aber kann ich die Dinge der Wirklichkeit gemäß sehen? Ich muss sie erst aus dem eigenen Egoismus herauslösen. Ich muss ihnen den falschen Schein nehmen, den ihnen mein dranghaftes Anhangen gibt. Ist das nicht aber nur jemandem möglich, der schon einmal in stillem Sichvergessen einer Wirklichkeit gewahr wurde, die hinter dieser scheinbar so unüberwindlichen Wirklichkeit steht, in der diese Sinnenwelt uns gefangen hält? Es muss der Funke der Ewigkeit schon einmal aufgeleuchtet haben, um überhaupt eine fruchtbare Kritik an einer Welt der Wandlung mit ihrem Entstehen und Vergehen ausüben zu können, das immer wieder Leiden im Gefolge hat und auch in der geglücktesten Existenz in Altern und Sterben endet. Wenn der erste Impuls nachhaltig in seiner Wirkung war, dann sprach es uns im Sinne des Erhabenen überzeugend an, war sich Entstehen und Vergehen und infolge dieser seiner Vergänglichkeit mir stets von neuem Leiden bringen sehe, Das kann unmöglich etwas mit meinem wahren Wesen zu tun haben. Das ist ein Aufleuchten, das uns den Beginn eines Weges erhält, der uns auch schon an seinem Anfang mit Vertrauen erfüllt. Was ist das aber für ein Weg, auf dem die erreichten Stationen uns immer anschaulicher werden lassen, dass alles Störende und Hindernde nur beilegungshafter Natur ist? Andernfalls der Funke der Ewigkeit, der aufgeleuchtet ist, wieder verbleichen würde und nur ein matter Lichtschein davon in der Erinnerung bliebe. Der Weg aber ist das, dass rechte Erkenntnis zu rechtem sich entschließen wird, zu Wohlwollen und Friedfertigkeit. Hieraus ergibt sich ein Verhalten, das unser Reden und Tun bestimmt und in einem entsprechenden Beruf, der den Alltag ausfüllt, sich auswirkt. Nur so kann man zu einem innerlichen Einklang kommen. Ein solcher Einklang aber trifft auch außen den richtigen Partner. Es besteht dann die Aufgabe, Gemeinsames noch deutlicher werden zu lassen und Gegensätze nicht übermäßig zu betonen. Wahres Helfen wollen drängt sich nicht auf. Verkehr, der nur belastet ist, aufzugeben. Damit gewinnen wir die Ruhe, die konzentriertem Verweilen zugänglich werden lässt. Es stellt sich auch die rechte Haltung bei unserem stillen Verweilen ein, als Ausdruck unserer inneren Einstellung. Diese Haltung greift uns in ständigem, ernstem Bestreben zu. Auch in der äußeren Haltung zeigt sich ja deutlich, was im inneren Menschen los ist. Und deswegen mit einer inneren Reife verändert sich auch etwas an der äußeren Haltung. Erst wenn wir ruhig geworden sind, unberührt von Gier und Abneigung, innerer Erstarrung und Mattigkeit, aufgeregter und beengender Ängstlichkeit, unberührt von Zweifelsucht, haben wir den rechten Blick, der sich nun illusionslos auf das Geist-Leibliche der Persönlichkeit in seiner Bedingtheit und damit Hinfälligkeit und Unzuverlässigkeit richtet. Zusammengesetzt ist ja das Geist-Leibliche der Persönlichkeit und vielfältige Ursächlichkeit wirkt auf es ein. Wie oft hielten wir uns schon für gesund und planten dies oder jenes, plötzlich aber hinderte uns Krankheit an der Ausführung. Wenn man alt geworden ist, so ist groß die Anzahl derer, die schon verstarben, wiewohl sie an Jahren oft viel jünger waren. Welcher Wechsel auch in den äußeren Verhältnissen, günstig und ungünstig für heilsames Streben. Im Zupacken und an sich reißen, im Gestalten und Umgestalten von Verhältnissen ist der, der am Werk ist, nur scheinbar willensfrei. Schnell führenden, frei sich wähnenden, auch bei anfänglichem Erfolg im Sinne des ursprünglich geplanten, äußere Zwänge in ihre Bahnen. Und stets wird es anders, wie er sich gedacht. Und somit wird ihm mit einem Mal gewiss, dass Freiheit nur im Loslassen zu erfahren ist. In der unmittelbaren Entdeckung einer unangemessenen Situation, im unmittelbaren Erfahren eines Unheilszustandes, meldet sich zugleich Befreien im Gewahren eines Höheren, die Errettung in mir selbst. Es leuchtet auf, alles beilegungshaft ist nicht mein wahres Selbst. Anatta bedeutet einen Richtungsweiser, einen Wegweiser in die Richtung des Loslassens, weil es die Befreiung von nur Belastendem ist. Eine Richtung tut sich auf vom Unangemessenen über Angemesseneres zum schlechthin Angemessenen. Eine Richtung tut sie auf aus Unruhe und Hast heraus zu friedvolleren Zuständen, bis hin zum großen, zum ewigen Frieden. Ruhe ist das höchste Gut, und wäre Gott nicht Ruhe, ich schließe für ihn, ihm selbst mein Augen bete zu, wie Angelus Silesius im Cherubinischen Wandersmann sagt. Anatta als Richtung in immer wieder erfahrbare Seligkeiten, das wird beim stillen Verweilen gewiss. So tut sich jetzt schon Befreiung kund, weil der Weg dahin schon als Befreiung empfunden wird. Ja, auch der Weg mit seinen unerhörten Möglichkeiten. Ja, auch dieses stille Verweilen aus innerer Notwendigkeit, das immer wieder vertieft gewiss werden lässt. So wird die Anhänglichkeit in das Grobstoffliche unterminiert, die uns in einer Welt ärgster Leidgebundenheit zurückhält, wo Gier, Hass und Verblendung sich mit einem Akzent austoben, der ins höllische oder ins zerrüttete Gespensterhafte führen kann. Unser Zeitgeist, in dem die Bejahung des Grobmateriellen das Übergewicht hat, in dem niedrige Genusssucht so sehr Antrieb ist, unterhöhlt dabei aber in ungehemmter Verblendung die Grundlage des Lebens für Mensch und Tier auf diesem Planeten, weil sie zur Ausnutzung auch der letzten Ressourcen führt. Eine grobmaterielle Einstellung lässt das Mitleiden mit den anderen verlieren. Deswegen zeigen sich immer wieder Einbrüche ins Barbarische, in denen Rassen- und Klassengegensätze sich austoben, leider in ärgstem Missbrauch auch auf dem Gebiet der Religion. Das Geist-Leibliche der Persönlichkeit bedarf zu seiner Lebendighaltung stetiger Ernährung. Beim Geistigen besteht das gemeinhin in fortwährender Anregung und in Abhängigkeit vom körperlichen Befinden. Das Körperliche aber ist in seinem Gedeihen so ganz und gar von frischer Luft und ständiger dienlicher Nahrungsaufnahme abhängig. Dabei ist im Körperlichen das erwünschte Gesundbleiben fortwährend vom Krankwerden bedroht, das sich oft schon lange heimlich eingeschlichen hat, bevor es in seiner Gefährlichkeit, die zum Verfall führt, erkannt wird. Der Körper bleibt jederzeit Krankheiten und Unfällen ausgesetzt. Meditatives Verweilen lässt uns hier ein nur Beigelegtes loslassen, sodass sogar Verstümmelung und Verfall nicht mehr als ein Entreißen von zu lieb gewordenem uns treffen. Jeder leidet im Maße seines Anhaftens. Was mag das für eine stolze Schönheit, für ein Verlust sein, sich nach einem Unfall mit dem entstellten Gesicht nur noch zaghaft im vertrautesten Kreise zeigen zu wollen, weil sonst der Schrecken im Gesicht des anderen so deutlich die entsetzliche Verunstaltung widerspiegelt. Die Dinge der Wirklichkeit gemäß sehen, heißt aber die Ursache aller Schäden in uns selbst zu suchen. Still verweilend wird uns deutlich, wie wir selbst zur Vergräberung dieser Welt beitragen. Was aber ist es denn, was uns so sehr an das Grobe und Niedere fesselt? Das aber ist gerade das Heilbringende, das in der Richtung der Befreiung des Loslassens liegende, dass wir das Unheilvolle als den Schatten erkennen, der auf die Landschaft unseres Gemütes fällt. Ein sehr fleischlich bestimmtes Denken zeigt sich da, das immer wieder lustbetonte Bilder verführerisch vor uns hinzaubert. Abneigungen lassen das sie uns Verweigernde am anderen stets neu vor uns aufstehen. Die Sucht zurückzustoßen und verletzend zu wirken, mag sie uns aufdrängen. Nur so lernen wir unseren eigentlichen Feind kennen, den Willensdrang, der uns zu verwirren sucht und vom Wege der Befreiung uns wieder abbringen will. Gemeinhin freilich wird das, was wir eben als den Schatten bezeichneten, als mächtige Antriebe gelten gelassen. Als Schatten aber wird es von dem still Betrachtenden erkannt, dem aus dem Anatta, aus dem Nicht, mein Selbst, das bloß Beilegungshaften, das Licht aufleuchtet, das untrüglich das Echte vom Unechten unterscheiden lässt. Verdrängen hilft hier nicht und sich dementsprechend bloß diszipliniert geben. Alleweil wird heimlich der Drang auf seine Kosten kommen wollen und ein krasser Zwiespalt zwischen der gespielten Art und dem Ungeschminkten sich geben wird bleiben. Diese Gespaltenheit untergräbt so ganz die Möglichkeit, seiner inneren Freude zu gelangen. Wenn wir aber den Mut aufbringen, zu sehen, wie der Welt Übel, die wir so gern beklagen, in uns selbst Wurzel und Ursprung haben und dauernd Nahrung finden, so kommen wir zur wirklichen Heilung. So hatte auch von Anando im Namen des Erhabenen unterrichtet, der schwerkranke Girimanando, bei den für das Anhaften in Betrachtung kommenden Dingen nur das Elend erspäht. Und war gesund von seinem Krankenlager aufgestanden, weil in seinem Falle das Befreitsein in Richtung des erkennenden Schauens vom Nicht-Mein-Selbst aller Beilegungen auch das körperliche Heilen durchdrang. So erlangen wir auch im Grade unseres Befreitseins vom drankhaften Anhangen unsere geistige Gesundheit wieder, die auch unser Gemütsleben heilend durchdringt. Wie man ja oft auch etwas ganz besonders gut vollbringt, was man im rechten Geiste tut, aber doch im Geiste einer inneren Losgelöstheit. Und so auch bei Girimanando, der schwerkrank war und das Elend dieser Erscheinungen sah und damit aber das bloß Beilegungshafte auch dieses ganzen Körperlichen so durchdrang, dass er tatsächlich gesund, eben in seiner inneren Befreiung, gesund von seinem Krankenlager aufstand. Das vom Willensdrang bestimmte Anhaften ist das große Übel, das uns an allen Ecken und Enden festkettet und uns zum Sklaven unserer Gewohnheiten degradiert. Wer möchte nicht zuweilen in diesem verhaftet sein, mit seiner Gespaltenheit entkommen? So drückend kann die Bewusstseinsenge werden, dass mancher jede Gelegenheit ergreift, um ihr zu entfliehen. Der Mensch in seiner Not mag da im schlimmsten Fall bis zum Gebrauch harter Drogen kommen. Vielleicht würde ihm dabei einmal das Gefühl eines unerhörten Freiseins, das ihn verlockte, hier einen Einstieg zu einem höheren Wohlsein zu vermuten. Er fährt dabei nur in eine beispiellose Abhängigkeit, weil ohne den immer häufigeren Gebrauch des Mittels kaum ertragbare Elendzustände sich einstellten. So wird der Rest von Freiheit verspielt, vom Willensdrange loszukommen. Die Verstrickung wurde für unabsehbare Zeit unlösbar. Es gibt nur den einen Weg, im gestillten in sich hineinsinken, betrachtend und immer wieder betrachtend, unseren eigenen Verhinderungen auf die Spur zu kommen, sie an der Wurzel aufzuspüren. Die Anatta-Erkenntnis allein macht uns deutlich und deutlicher, dass nur im Durchschauen unserer drankhaften Gebundenheit an das veränderliche Beilegungshafte, das uns in diese Leidenswelt verstrickt, Freiheit von Beunruhigung und Zwiespalt zu erreichen ist. Im Anhaften gewinnen für uns die Dinge den Wert, den sie wirklich für uns haben. Bleibt das aber nur unser Leitseil, dann bleiben wir ganz dem Persönlichen verhaftet, seiner Enge und Eigennützigkeit. Wenn uns aber die Anatta-Kenntnis aufgeht, setzt sie uns einen Wegweiser hin in die Richtung zu einem Einigwerden, das über alles Persönliche hinausführt. Dabei stellt sich überweltliche Heiterkeit und Glückseligkeit ein. Solches wahres Wohlbringende befreit werden erst gibt den Antrieb, sich durch keine Hindernisse mehr die einmal eingeschlagene Richtung verwehren zu lassen. Es liegt für uns alles in einer ganz anderen Beleuchtung da, als das bisher der Fall war. Es kann so das Persönliche nicht mehr wie bisher seine Stellung behaupten. Beim Lockern der persönlichen Interessen gewinnt man mehr Verständnis für den anderen und für seine Art. Erst wenn man sich selbst in seinen Motiven erkennt, weiß man auch etwas davon, was die Motive des anderen für ihn bedeuten. Wir wissen dann auch, wann ein nützliches Gespräch zu führen ist und wann nicht. Das Beispiel ist viel besser als Worte. Leidenschaftliche Liebe und zum Hasse führende Abneigung zeigen sich auf dem Wege, den vom Willensdrang bestimmtes Anhaften bestimmt, auf dem Wege des Loslassens aber wird Mitgefühl bestimmend. Ich zitiere nun unseren Lehrer Georg Grimm aus Das Glück, die Botschaft des Buddha. Wer dieses Gefühl des Mitleides noch nicht kennt, ja, wäre es vielleicht gar als Schwäche erklärt. Wer also noch ganz in seinem empirischen Ich und damit dem Egoismus aufgeht, dem hat die Lehre des Buddha überhaupt nichts zu sagen. Wer aber bereits angesichts fremden Leides mitleidet, der erfährt schon in jedem Akte der Entsagung, den er sich auferlegt, um anderen zu helfen, den ersten Schimmer des wahren Glückes, wie sich das als eine eben nicht seltene Erfahrung ja schon in den Worten bekundet: Geben ist seliger denn nehmen. Soweit Georg Grimm. Es muss sehr still in uns geworden sein, wenn die Worte des Erhabenen Anklang finden sollen. Das ist das Friedvolle. Das ist das Hocherhabene, nämlich das zur Ruhe kommen alles Hervorbringens, das Loslassen von allen Beilegungen, die Vernichtung des Durstes, die Aufhebung, das Nibbanam. Immer wieder von Neuem werden wir uns für dieses leise Klingen im stillen Verweilen bereit machen. Wenn wir das vernehmen, werden wir diesem Wege treu bleiben. Unser Erheben begleitet dann ein freudiges Aufatmen. Mag sich dann auch immer wieder der Willensdrang mit seinen verlockenden und aufreizenden Bildern melden und uns damit auf die gewöhnlichen Wege zurückzulocken versuchen, so wird sich das doch nur als der Schatten zeigen, der gelegentlich auf die beleuchtete Landschaft unseres Gemütes fällt. Der Alltag bleibt der Alltag, der er immer war. Für uns aber ist er beleuchtet vom Lichte der gewonnenen Einsicht, vom Strom der Lehre davongetragen zu werden in eine Weite und Freiheit, die die Welt nicht geben, aber auch nicht nehmen kann. Ich danke Ihnen für Ihr aufmerksames Zuhören.